Moin, ihr Schnecken. Herzlich willkommen zu Beziehungsweise Unverblümt, der Poli-Podcast.
Mit den etwas verstrahlten, unverblümten Sarah und Nick. Irgendwie sind wir heute ein bisschen verstrahlt, so als hätten wir gestern total gesoffen oder sowas, was ja nicht der Fall ist. Aber irgendwie so fühlt es sich fast ein bisschen an. Bin so ein bisschen,
Wir sind auf jeden Fall spät dran heute.
Ja, erstmal das, aber wir haben ja auch gestern Abend, also ich war gestern Abend noch mit einer Freundin unterwegs und dann war ich zu Hause, ich glaube um 1 oder sowas. Mhm. Dann lagen wir auch um 2 im Bett und haben irgendwie auch bis 10 eben gepennt, aber irgendwie sind wir so richtig so, meine Augen sind auch schlecht heute.
Sind deine Augen schlecht eigentlich heute?
Also ich bin der Meinung, dass Nick mir eben einen Screenshot geschickt hat, wo einfach, also die Auflösung war nicht so gut, bin ich eher der Meinung.
Findest du? Das war nicht so gut.
Also Nick meint, das liegt an meinen Augen. Ich bin der Meinung, dass der Screenshot ein bisschen verschwommen ist.
Also. Naja, also es kommt halt immer drauf an. Du bist ja auch Brillenträgerin. Also man könnte natürlich davon ausgehen, dass der Screenshot wirklich von 1994 gewesen ist und eine Auflösung von 640x420 Pixel hat.
Ja, so sieht er zumindest aus.
In deiner Welt sieht er so aus. In Wirklichkeit ist er HD.
Ja, okay, also bei mir ist gerade heute irgendwie gar nichts HD. Also meine ganze Welt ist heute nicht HD.
Boah, so. Ist das verschwommen. Sagt sie eben einfach so.
Nee, ich habe gleich gesagt, was ist das für ein schlechter Screenshot, den du mir da geschickt hast.
Ja, ist extra der 1994-Filter.
Ja, okay. Mhm. Also ihr Lieben, wir haben heute ein bisschen was Gemixtes. Einmal wieder Fragen, die ihr auf einen Fragesticker, wir haben eine Frage per Fragesticker geschickt und ihr habt uns drauf geantwortet. Und da haben wir so krass viele Nachrichten einfach drauf bekommen, dass wir jetzt gesagt haben, okay, das lohnt sich voll, dass wir da immer welche auch raussammeln und die dann eben konkret mit in den Podcast mit reinnehmen, weil wir damit gar nicht gerechnet haben, dass da irgendwie so viel gekommen ist. Genau, und dann noch eine Frage, die wir so bekommen haben. Und es wird heute zu dieser Folge auch eine unverblümte After-Folge wieder geben, wieder bei Steady. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes, da könnt ihr uns dann unterstützen und da bekommt ihr dann nochmal ganz unverblümten Content, den es nur dort bei Steady gibt.
Oh yeah.
Oh yeah. Oh yeah. So, Niggi Dick, was hast du denn unsere Community für eine Frage gestellt?
Ich habe gefragt, was sind eure Konfliktpunkte in Beziehungen?
Nee, das war auch die andere Frage, oder nicht?
Sicher?
Wow, wir sind uns ja wieder richtig einig. Du hast mir doch irgendwas anderes geschickt.
Du hast dir auch noch geschickt?
Ja, das, was du mir eben geschickt hast, habe ich eben gesagt. Also okay. Lies mal das
dann
andere vor.
Ich habe euch auch noch gefragt.
Ist ja auch so ähnlich, aber ja. Lies nochmal vor. Ja, ich habe euch auch noch gefragt.
Ich habe euch auch noch gefragt. Also antwortet gerne auf die Fragen, Sticker, sehr ausführlich. Das hat auf jeden Fall, also wir haben ordentlich was davon gesammelt. Die Frage also, war, was fällt euch am schwersten in der Kommunikation?
Oh, ich kann nicht mehr. Ja, also wir haben hier uns heute rausgesucht, einmal die Antwort dazu, mir einzugestehen, dass ich emotionalen Support brauche. Also das quasi zu verbalisieren, dass ich emotional Unterstützung brauche.
Immer ein Thema, ne? Also auch nicht ja nur emotionale Unterstützung.
Gute Folge. Also qualitativ ganz hochwertige Folge heute. Wir sind ganz klar in der Aussprache und super sortiert.
Man kann auch denken, wir sind hier rotzevoll am Mikro. Und,
die keinen Alkohol trinken, echt gut.
Ja, so das Eingeständnis, das eigene ist ja sowieso immer, glaube ich, das Herausforderndste und das Selbstverletzendste. Also da ist ja immer so ein großes...
Also dass das quasi der erste Schritt ist, sich einzugestehen, um dann sich auch einzugestehen, sich emotionalen Support zu holen.
Mhm. Ja, gerade weil man da ja auch die Hose runterlassen muss vor sich selber.
Ja, das ist immer das Erste.
Und wenn wir das jetzt nochmal dann von außen betrachten, ist das dann ja auch... zum einen ist das ja was sehr Positives, zum anderen steckt da natürlich ja auch immer viel oder da liegt viel Arbeit vor einem. So, das ist dann ja vielleicht auch manchmal so diese große Hürde, die ungerne genommen wird.
Also zu wissen, wenn ich mich jetzt äußere, also wenn ich mir emotionalen Support auch hole und quasi einer anderen Person dann auch mitteile, was bei mir gerade los ist, dann mache ich ein Thema auf.
Ja, da ist die Tür auf und dann geht sie erstmal nicht zu.
Genau, dann geht sie erstmal nicht zu und dann muss sie natürlich auch mit, ja nicht mit Gegenwind, aber vielleicht auch mit Reaktionen rechnen, die ich erstmal
positiv oder negativ,
ne, dass dann irgendwas auch aufgedeckt wird.
Kann was, auch Ablehnung sein, ja, ne? Vorwürfe, da kann ja wirklich dann alles Mögliche passieren, deswegen, das ist schon...
Gut, im ersten Moment erhofft man sich natürlich beim emotionalen Support natürlich auch, dass erstmal jemand total bei einem ist und dass die Gefühle erstmal alle da sein dürfen, aber im besten Falle natürlich, wenn es auch eine wichtige Person ist, zumindest ist es bei mir so, wünsche ich mir natürlich aber auch immer irgendwo auch nochmal eine ehrliche Einschätzung von der Person, erstmal aufgefangen zu werden und dann aber auch, dass die Person sich mit mir da auch kritisch mit auseinandersetzt.
Ja.
Das ist so, wie es für mich irgendwie auch immer wichtig ist.
Ja, oder vielleicht auch, dass die Person, der ich mich öffne, auch anstrengungsbereit ist und da Bock hat, mit mir in die Bresche zu springen sozusagen. Ne? Mhm. Da ist dann ja auch erstmal so, dass ich investiere ja erstmal in mein Gegenüber und muss die Person dann da abholen, wo sie gerade steht. So, das kann ja auch mit viel Anstrengung irgendwie einhergehen.
Mhm. Jetzt geht es ja aber auch ein bisschen darum, wie kann ich das dann eben auch kommunizieren? Wie machst du das, wenn du Hilfe brauchst? Wie kommunizierst du das deinen Mitmenschen oder den Menschen, von denen du Unterstützung haben möchtest?
Ich glaube, in der Vergangenheit war es manchmal eher schlecht, dass ich dann eher recht spät auch so für mich selber erkannt habe. Aber ich glaube, dass so wie es die letzten Male auch gelaufen ist, dass ich da schon ja auch mit dir viel so gesprochen habe und wir irgendwie so gemeinsam da auch teilweise hingekommen sind. Also jetzt gar nicht unbedingt proaktiv jetzt gesagt, ey, hier ist ein Problem und das müssen wir jetzt irgendwie lösen oder eine Lösung für mich finden, sondern das war ja quasi so aus so einem Gespräch heraus und ne, wie kann ich das am besten jetzt machen?
Also bei mir machst du es immer so meistens, dass du dann immer sagst, Diggi, ich brauche mal deine Einschätzung. Also das ist immer so, wie du es bei mir machst und das machst du ja auch schon lange. Also was so unter uns so Sachen angehen oder also um Themen, wenn es sich um Themen handelt, die uns nicht betreffen, aber wozu du eine Einschätzung von mir haben möchtest, da holst du dir ja viel Support oder wir unterhalten uns ja sowieso generell über sowas super viel. Aber es geht ja auch eher darum, wie machst du das, wenn du dir auch nochmal Unterstützung von anderen holst? Wie kommunizierst du das konkret?
Na, das ist dann ja schon so dann proaktiv, dass ich dann frage so, ey, da ist irgendwie das und das Thema und...
Können wir mal telefonieren.
Ja, oder brauche ich mal irgendwie einen Rat zu oder weiß ich gerade nicht. Muss ich mal eine andere Meinung, andere Perspektive zu haben. Aber also, ja doch, ich glaube, das ist so... Das eigentlich, wie es denn in der Vergangenheit jetzt immer so ganz gut gelaufen ist auch.
Also wo du dann auch eine gute Resonanz bekommen hast. Hat sich gelohnt, es hat sich gelohnt, diesen Schritt zu gehen.
Ja, ich glaube, bei mir ist das so etappenweise. Ich glaube, so die erste Instanz ist halt so ganz viel Gespräch erstmal suchen und gucken, ob man so irgendwie auch weiterkommt. Und
mit der Person, um die es geht.
Ja.
Also wo es Probleme zum Beispiel gibt.
Genau, wenn es einfach nicht mehr funktioniert, dann ja sich auch im Außen irgendwie nochmal so... andere Perspektiven, andere Meinungen, andere Ansätze holen, dass man für sich selber so ein Gesamtbild sich auch machen kann und sich daraus quasi eine Strategie, klingt jetzt so technisch, aber dass man für sich selber einfach möglichst viele Aspekte, viele Perspektiven auch in seine Bewertung mit einfließen lassen kann, um dann Entscheidungen zu treffen und ja dann im Endeffekt auch auf den Schluss zu kommen, so okay, vielleicht brauche ich hier doch nochmal professionelle Hilfe. Oder
genau, das kann dann natürlich auch immer nochmal das Ergebnis sein.
Ne, also dieses, man macht sich erstmal so ein Gesamtbild und ne, bildet sich die eigene Meinung nicht nur aus den eigenen und dem quasi, was man aus dem Umfeld so rauszieht, sondern auch vielleicht nochmal das Umfeld ein bisschen erweitern, um so ein Bild zu bekommen und auch dann mit Menschen, die einem vielleicht gar nicht so nahe stehen, beziehungsweise dann vielleicht in so einem Konstrukt vielleicht gar nicht so nah sind.
Ja, wollte ich gerade sagen, es sind ja schon immer Menschen, die dir emotional nah sind, aber in diesem Konstrukt jetzt vielleicht ein bisschen außen vor sind. Ja, also mit
ich würde jetzt nicht mit meiner Mutter drüber reden.
Ja, okay,
aber
gut.
So, dies war auch nah, aber das wäre jetzt keine Person, mit der ich da drüber sprechen würde. Ja. Aber schon vielleicht Leute, die auch gar nicht so was mit dem Polykontext zu tun haben, um einfach nochmal auch so eine neutralere Sicht zu haben.
Das weil ist das immer ganz ist ja schon etwas, da musste ich auch gerade drüber nachdenken, weil ich gucke schon immer, je nachdem, wo es Themen sind, über die ich mich irgendwie austauschen will, suche ich mir immer Gesprächspersonen als emotionalen Support, die, also bei uns kennen sich ja irgendwie immer alle untereinander. So. Aber eine Person, die vielleicht zu der Person, um die es irgendwie geht, wo ich irgendwie Sorgen habe, nicht ganz so krass nahe steht, damit ich auch möglichst eine etwas neutralere Person habe, um darüber auch sprechen zu können. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn ich mit anderen Personen über dich spreche, weil dich kennen natürlich alle sehr gut und mit denen ich spreche, die stehen dir auch immer sehr nah. Aber so bei anderen Themen oder sowas gucke ich da zum Beispiel immer ein bisschen drauf, dass das so Menschen sind, die vielleicht nicht ganz so, nicht auch gerade bester Freund, beste Kumpelinen oder sowas ist, also die nicht ganz so verwickelt sind. Ja, bei mir ist es ja immer, dass ich, also für mich ist es ja das Allerwichtigste, also ich weiß ja nicht, wie ich mein Leben ohne emotionalen Support überlebt hätte, weil ich das ja durch meine Mädels einfach, durch die Schnaddels einfach super früher auch gelernt habe, sich einfach über Probleme mit den engsten Menschen drüber auszutauschen und auch sich auch kritisch drüber auszutauschen. Also nicht nur, dass die sagen, ja, du hast recht, sondern dass die auch versuchen, andere Perspektiven eben auch einzunehmen, auch mal in die andere Perspektive reinzugehen und so. Und dadurch habe ich das einfach sehr, sehr früh gelernt und für mich war das immer total wichtig einfach. Also ich mache das ja immer sehr schnell, dass ich dann mit anderen darüber spreche und habe da so meinen festen Kreis von sehr engen Vertrauten. Also sagen wir mal, es sind so vielleicht so immer hoch, so ungefähr immer so 5 Personen, die immer zu diesem Kreis gehören, wo ich weiß, an die wende ich mich eigentlich fast immer, wenn irgendetwas ist. So. Und manchmal erweitere ich das nochmal so ein bisschen, je nachdem, ob die Person aber jetzt irgendwie auch dafür Sinn machen, weil die vielleicht doch zu nah mit dran sind oder sowas.
Das ist aber, also muss ich aber auch nochmal sagen, ist mir gerade nochmal eingefallen, das ist natürlich eine sozial sehr privilegierte Position.
Ja, aber die habe ich mir auch erarbeitet, ne? Also
ja,
das ist
mir
nicht vom Himmel gefallen.
Auf jeden Fall. Aber vielleicht ja auch ne, Menschen, die jetzt vielleicht gar nicht so offen leben, ne, weil auf dem Land und keine Ahnung, ne, Outing.
Es geht ja jetzt gar nicht nur um Poly-Geschichten. Es geht ja also bei mir geht es bei der Frage auch insgesamt gar nicht nur um Poly-Geschichten, sondern insgesamt um Sorgen, die man irgendwie hat mit einer anderen Person und die man irgendwie teilen möchte und wo man emotionalen Support. Das muss ja jetzt gar nicht auf so einen offenen Kontext
gut,
sein.
Ja.
Ne? Also ich meine das jetzt gerade auch überhaupt nicht die ganze Zeit irgendwie auf Poly irgendwie so bezogen, sondern insgesamt einfach. Ne?
Okay.
Aber natürlich hast du recht, dass, sobald es natürlich um solche Themen geht, also um alternative Beziehungskonzepte, um nicht normative sexuelle Orientierungsgespräche oder keine Ahnung, was das natürlich, wenn es irgendwie dörflich geprägt ist, natürlich auch schwierig ist, da Leute zu finden. Das weiß ich auch, das hatten wir ja auch schon wirklich oft als Thema. Das habe ich immer wieder auch bei mir in den Beratungen ja auch als Thema, das weiß ich. Ja.
Am Ende des Tages muss man gucken, dass man sich halt ein gutes Umfeld schafft.
Ja,
also
das
so
ist so
oder
wichtig.
So. Ne,
und sich, was du halt eben auch natürlich auch gesagt hast, man muss sich natürlich auch verletzlich einfach zeigen. Und das ist ja etwas, was ich immer wieder erlebe, dass Menschen ihrem Freundinnenkreis so wenig zutrauen. Da sind schon Leute und es wird aber immer gleich gesagt, ja, mit denen kann ich aber nicht darüber reden. Und das ist ja aber ganz oft einfach eine ganz falsche Wahrnehmung oder eine ganz falsche Unterstellung, weil natürlich hatte ich das jetzt als Beispiel mit diesen Poly-Geschichten oder sowas früher, war das auch mein allererster Impuls, weil unser ganzer Freundinnenkreis, also viele ja sehr heteronormativ einfach waren. Und das war natürlich auch damals mein erster Impuls oder unserer. Und wir haben es ja trotzdem gemacht und haben dann ja auch die Erfahrung gemacht, hey, das funktioniert. Und das haben wir ja auch mittlerweile mitbekommen. Das ist ja nicht nur bei uns so gewesen, sondern auch bei anderen Menschen so. Und das kann ich immer wieder jedem nur sagen, traut euren Freundinnen mehr zu, als ihr erstmal denkt. Meistens geht es dabei ja um eigene Ängste, die man hat, dass man vielleicht dann doch irgendwie abgelehnt wird oder so. Und das Risiko, klar, ist irgendwo da, aber das quasi als Argument zur Vermeidung zu nutzen, bringt einen natürlich überhaupt nicht weiter.
Nee, und dann, also selbst wenn du dann Ablehnung erfährst und das quasi freundschaftlich irgendwie nicht mehr miteinander vereinbar ist, dann steht es ja immer noch frei, eine neue Freundschaft aufzubauen. So, ne? Aber dann weißt du ja, da kannst du halt bis zu dem Punkt nur was erwarten und alles, was drüber hinaus ist, ist da halt fehl am Platz.
Ja, und es ist ja auch in Ordnung, dass es vielleicht Freundschaften gibt, wo man gewisse Themen nicht, vielleicht nicht so teilen kann, so, genau. Weil das zu so sehr irgendwie an die Grenzen der anderen Person geht. Das darf die Person ja auch sagen, das ist mir irgendwie zu viel. Genau, deshalb ist es da auch natürlich immer wichtig, sich so ein bisschen vielschichtig aufzustellen. Und man braucht ja auch, es reicht ja eine Person, mit der man sprechen kann. So, und ja. Das gucke ich auch immer bei mir in den Beratungen, auch immer dieses sich einmal kurz bewusst machen, wer ist da, mit wem kann ich darüber sprechen und immer dieses Mut machen, sich darüber auszutauschen und sich eben diesen emotionalen Support einfach zu holen und das nicht die ganze Zeit mit sich selber aufzumachen. Weil was passiert, wenn wir das mit uns selber ausmachen? Na, wir fressen es ganz klassisch in uns rein. Es ist ganz, na, die alle Gefühle, die wir haben, die richten sich, können sich gar nicht nach außen ausrichten, sondern die gehen einfach nach innen und unser Körper versucht dann, das alles, was nach innen gerichtet wird, natürlich irgendwann auch zu kompensieren und dann entstehen natürlich Dinge wie zum Beispiel, ich habe ganz tolle Bauchschmerzen, mir ist immer übel, ne? Also dass dann mein Körper auf psychosomatischer Ebene irgendwo sich seinen Weg bahnt.
Sein Ventil sucht.
Genau, sich ein Ventil sucht und oder dass ich dann eben auf der Verhaltensebene dann plötzlich ganz dünnhäutig einfach bin, weil ich meine eine Wut oder sowas zu stolz immer nach innen richte, nicht weiß, wohin damit. Also es hat eben auch langfristig Auswirkungen und es ist einfach natürlich nicht gesund. Und deshalb ist es da auch so wichtig, sich da früh immer irgendwo auch Unterstützung zu holen und den Mut zu haben, sich da zu öffnen so und sich verletzlich zu zeigen. Und als ich zum Beispiel ja auch meine Corona-Geschichte da ja auch hatte oder meine auch immer noch meine Post-Covid-Geschichte. Ich war ja auch mehrere Monate zum Beispiel, ja, also da war ich ja krass auf Hilfe angewiesen.
Ja. Was ja auch noch, das fiel ja auch am Anfang sehr schwer, das überhaupt so zu kommunizieren.
Genau, weil das war nochmal was anderes, weil das war halt eben nicht diese emotionale Ebene, sondern ja auch so, dass ich, keine Ahnung, bei jeder kleinsten Kleinigkeit, kannst du bitte das für mich tragen, kannst du das für mich machen, wenn wir mit Leuten verabredet waren, ne, musste ich sagen, hey, das und das kann ich alles nicht machen, ihr müsst da bitte auf mich Rücksicht nehmen, ich brauchte eure Unterstützung.
Ja.
Keine Ahnung, dass ich dann auch kognitiv einige Sachen nicht hingekriegt habe, dass als ich mit meiner Buchhaltungssoftware angefangen habe, ich auch gesagt habe, so hey, da brauche ich Hilfe, ich schaffe das gerade kognitiv, mein Gehirn schafft es nicht, ich brauche da Hilfe, ne, solche Sachen.
Das hätten auch so andere nicht hinbekommen.
Ja, genau, aber sowas sind Sachen, ne, ja. Das war dann auch neu für mich und das war auch erstmal schwer, aber ich habe es gemacht. So. Ja,
und es hat halt super viel Verständnis auch quasi entwickelt,
ja.
Das Ganze, das, ne? Jeder konnte sich so drauf einstellen, alle wussten irgendwie Bescheid und da ist nicht so was Unterschwelliges dann gewesen und vielleicht fragen sich dann alle so, oh ja, aber na, warum bist du jetzt nur eine halbe Stunde irgendwie mit dabei statt ne, den ganzen Abend und so und das schafft dann ja auch einfach viel, viel mehr Verständnis und auch Mitgefühl dann ja bei den anderen.
Ne? Ja, und das ist auch etwas, was ich ja auch immer wieder bei Menschen mit psychischen Erkrankungen auch immer auch im beruflichen Kontext auch immer wieder die Frage habe, ne, wie sehr öffne ich mich da meinen Freund in Kreis oder sowas und genau darum geht es dann natürlich auch, umso mehr ich mich da halt eben auch zeige, umso mehr kann ich auch erwarten oder kann mir auch erarbeiten, dass Menschen auch für meine Situation auch Verständnis haben und auch die Tragweite wirklich sehen.
Ja, und das ist das ja, ne? Diese Tragweite dann auch zu sehen, was macht das mit deinem Leben, was hat das so für einen Impact überhaupt und du bist ja dabei, irgendwie, ne, das dann zu kommunizieren und da einen Umgang mit zu finden und ne, dieses Gefühl dann auch von anderen ja zu sehen, dass die das wahrnehmen, wie du einfach jetzt gerade agierst und die auch einfach viel besser auf dich eingehen können und ja. Auf die Situation und da ja viel mehr Verständnis dann haben.
Und das Ganze kann man auch üben. Also ich weiß ja, dass das für Menschen ein ganz, ganz großer Schritt ist und ihr könnt das auch erstmal in kleinen Schritten auch üben. Ihr müsst ja auch nicht gleich mit der großen Bombe ins Haus fallen. Ich hab's beim Aussprechen war mit Dagmar, glaube ich, was falsch. Die große Bombe ins Haus werfen? Nee, wie? Peter-Spruch?
Nee, wenn du die Bombe platzen lässt.
Die Bombe platzen lässt.
hast die Bombe im Haus. So. Also.
Ja, aber ist auch wieder trotzdem das, was man mit dem Spruch sagen ja, möchte.
Wenn es knallt, dann knallt, ist doof. So, ne?
Ja. Genau, also man muss ja halt nicht gleich mit, nee, das andere heißt mit der Tür ins Haus fallen. So, genau.
Ja, die Bombe hatte ich auf der Arbeit.
So, die hattest du auf der Arbeit, genau. Das muss man ja nicht gleich tun. Man kann ja, beziehungsweise ihr könnt ja auch erstmal versuchen, kleine persönliche Themen euch da erstmal zu öffnen und erstmal zu gucken, okay, was mache ich jetzt? Und wie ist die Resonanz? Wie reagiert man gegenüber? Danach reflektieren. Ist was Schlimmes passiert? Geht die Person jetzt anders mit mir um? Vielleicht auch nochmal nachfragen. Wie war das jetzt für dich? Und dann einfach einen Realitätsabgleich machen. Ist jetzt wirklich das passiert, was ich vorher gedacht habe? Und sich da so auch ein bisschen rantasten.
So.
Ne? Ja, da finde ich, also ich
die 20 anderen, Minuten war, genau, glaube ich, jetzt sehr ausführlich dafür.
Genau, also aber die anderen Fragen machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt aber noch die andere Frage, die reinkam, weil wir nämlich noch dazu einen unverblümten After nämlich machen wollen. Ich finde, das ist gut, ne? Das nennen wir jetzt der unverblümte After, oder?
Ja, du ist jetzt drin,
ne? Ist jetzt so. Okay, jetzt muss ich wieder so ein bisschen meine Augen zusammenkneifen, weil
keine Ahnung. Nee, ist einfach super schlechte Qualität. Also, habe ich auch eben gesehen.
Also auch Insta hat heute eine ganz schlechte Qualität, ganz schlechte Auflösung,
das,
alles heute.
Das Netz ist super schlecht heute.
Das Netz ist schlecht, wirklich? Ja. Also, ein ganz anderes Thema. Hallo ihr Lieben, ich habe leider niemanden, den ich fragen kann. Ist es okay, Aftercare zu verlangen, auch wenn einem Schmerzen gefallen haben?
Das finde ich eine sehr spannende Frage.
Genau, jetzt müssen wir für alle Menschen, die nicht wissen, was Aftercare in dem Zusammenhang ist, das vielleicht einmal ganz kurz erklären, worum es überhaupt geht.
Genau. Aftercare kommt aus dem BDSM-Kontext und bedeutet quasi so die Nachsorge nach der Spielsession. Also da das, ne, wie werde ich dann aufgefangen von der Person, die mit mir gespielt hat. Und da sind natürlich viele, viele Dynamiken und da geht es auch ja natürlich um sehr wichtige Parameter einer solchen Session, um da nicht vielleicht ja ein Trauma vielleicht auszulösen oder vielleicht für manche auch ein Trauma wieder aufzumachen, beziehungsweise einfach eine richtig gute Nachsorge für sich und für die Person, mit der man interagiert, zu schaffen.
Genau, also es muss natürlich nicht gleich irgendwie ein Trauma entstehen, aber je nachdem, um welche Härte es vorher ging, kann das natürlich irgendwie sein. Und es können auch bei Menschen, die Traumaerfahrung haben, können es auch retraumatisierende Folgen natürlich haben oder ein retraumatisierender Moment sein. Aber es kann halt natürlich eben auch auf etwas kleinerer Ebene schon viele Auswirkungen haben, wenn diese Aftercare einfach nicht stattfindet. Es geht ja ganz viel in dem Moment darum, erstmal, dass meine Gefühle, die ich da hatte, weil ich begebe mich gerade als devote Person in eine Position, die einfach sehr erniedrigend ist. Und ich darf in dem Moment beim BDSM daran natürlich total gefallen haben. Ich darf Lust empfinden, ich darf Erregung empfinden, ich darf daran auch Spaß haben, auch Schmerz zu empfangen. Aber es geht dabei ja immer bei BDSM, es ist immer ein ganz abgesteckter Rahmen und Sicherheit steht ganz, ganz oben und Konsens steht ganz, ganz oben. Ja. Und was das bedeutet ist, wenn ich einen festgesteckten Rahmen habe, dass auch klar ist, wann eine Session beendet ist. Im besten Fall mit einem Wort, mit einem Zeichen, mit irgendetwas, wo klar ist, jetzt ist die Session vorbei und jetzt gehen wir aus diesen Rollen auch wieder raus. Gehen wieder in die Rolle unserer eigenen Person oder Persönlichkeit, wo im besten Fall dann wieder ja eine Beziehungsebene ist, die dann wieder auf Augenhöhe stattfindet. Und dann ist natürlich aber trotzdem ja wichtig, dass ich das nachbespreche, was für Emotionen vielleicht während der Session aufgekommen sind, welche Gefühle da waren. Aftercare kann aber auch bedeuten, wenn es um etwas härtere Dinge geht, wo dann vielleicht irgendwie kleine Wunden oder sowas irgendwie entstanden sind, dass die auch gut gepflegt werden, ne? Also all das, also das, was physisch und psychisch ist im Endeffekt, das in dem Moment wirklich nachzusorgen, um da auch wirklich der Session auch das beizugeben, was sie sein soll, nämlich ein abgesteckter, sicherer Rahmen, wo das in Folge einer Nachbesprechung auf unterschiedlichen Ebenen auch gut eingeordnet werden kann. Und dadurch eben auch etwas Schönes bleiben kann, ohne dass da irgendwelche Sachen hängen bleiben, die natürlich auch negativen Einfluss haben können. Auf psychischer Ebene, aber natürlich auch auf körperlichem, wenn irgendwas nicht versorgt wird oder so.
Ja, und für manche ist es ja auch gerade so, dieser Grenzgang, ne, das auszuloten, was ist vielleicht wirklich so die extreme Hardline hier für mich. Und da kann es dann ja auch passieren, dass man vielleicht auch mal darüber geht oder auch vielleicht da einfach Sachen dann im Nachhinein ja doch einfach ein bisschen mehr Aufarbeitung benötigen. Und dafür ist das halt einfach essentiell nach solchen Sessions.
Ja, und eben auch wieder auf diese Augenhöhe zurückzugehen. Ja, also um die Frage zu beantworten, ja, auch wenn du Schmerzen gut findest, darfst du und solltest du auf jeden Fall Aftercare verlangen. Und wenn eine Person, mit der du eine Session hast, das nicht sieht oder das nicht gut mit dir macht, dann Finger weg von dieser Person,
ja,
was diese Session einfach angeht.
Weil da in dem Fall ist dann ja immer die Person, die bespielt wird, die wichtigste, um die es eigentlich geht.
Genau.
Und auf die geachtet werden muss.
Und die den Ton angibt.
Ja.
Auch wenn du die devote Person bist. Du bist im Endeffekt diejenige, die...
Spielmacherin ist genau. Immer die Person, die bespielt wird.
Ja. Und ich habe letztens, ich wollte da noch einen Screenshot von machen, es gab irgendwo letztens so eine Folge dazu, ich kriege die Formulierung nicht mehr zusammen, also eine Podcast-Folge, wo sind die Grenzen zwischen sozusagen lustvollen BDSM und aber auch Übergriffigkeit. Und sobald sowas in so eine Richtung geht, dass jemand nicht keinen Konsens versteht, nicht versteht, dass es ein Aftercare etc. irgendwie auch geht, geht es in die Richtung Übergriffigkeit. Und das muss man einfach ganz klar auch so benennen. Und das, genau.
Genau. Also ganz alles, was dann außerhalb des abgesteckten Rahmens ja auch passiert. Und da ist ja Thema Kommunikation dann halt auch super wichtig, dass man alles Mögliche abgesprochen hat, was in der Session passieren soll und genau, da einfach für sich selber auch Sorge zu tragen oder beziehungsweise für die andere Person, ne, Sicherheit zu geben, auch in diesem Rahmen bewegen wir uns und nicht drüber hinaus. So.
Ja, und ich habe dazu auch eine Erfahrung gemacht, die ist jetzt schon paar Jahre her. Da habe ich jetzt zum Glück keine bleibenden Schäden von genommen, weil ich einfach gut aufgestellt war insgesamt und da auch gute Ansprechpersonen danach irgendwo auch hatte. Aber ich habe tatsächlich mit einer damals vermeintlich vertrauten Person eine Session gehabt, wo die Aftercare nicht so stattgefunden hat, wie ich sie mir halt einfach vorgestellt habe. Und das war echt eigentlich richtig krass im Nachhinein.
Ja.
Und was da vorgefallen ist und wie das für mich einfach war, das erzählen wir heute im unverblümten After. Also bleibt dran, schaltet jetzt ein. Einmal wechseln zu Steady und da erfahrt ihr dann nochmal unverblümten Content zu dieser Frage oder zu dieser Geschichte, zu diesem Thema.
Ja, ansonsten lasst uns gerne 5 Sterne bei Spotify.
Genau, weniger geht nicht.
Nicht weniger geht auch nicht. Ihr könnt einfach nur auf 5 klicken.
Genau,
aber ist okay.
Den Spruch haben wir auch schon so oft gesagt. Ja. So, ihr Lieben,
haut rein,
ich muss auf Toilette. Ich muss pissen. Wow.